Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und ich habe mir heute als Gast Atomic eingeladen. Atomic ist Pleb-Rapper und was das ist, das wird er uns jetzt erklären. Hallo Atomic.
Hi, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Ich habe in der letzten Zeit, normalerweise spreche ich ja auf dem Kanal viel über Ökonomie und über Politik. Und heute bediene ich mal wieder ein Nischenthema, so wie das bei meinem zweiten Video mit den Memes der Fall war, was ich eigentlich ganz gerne mache, auch wenn das vielleicht für die Zuschauer ein bisschen fremd ist. Magst du uns vielleicht erstmal kurz da drin einführen, was ist überhaupt Pleb-Rap?
Ja, mache ich gerne. Pleb-Rap kann man sich vorstellen wie ein ganz normales Subgenre von dem Genre Hip-Hop oder Rap. Sozusagen, ja, Bitcoin-Rap, würde ich sagen. Also, ich muss dazu sagen, ich habe angefangen mit dem Bitcoin-Rap 2022 im März. Da habe ich meinen ersten Song produziert, den ich noch nie rausgehauen habe. Da gab es zeitgleich auch andere Jungs, die Bitcoin-Rap angefangen haben. Die haben diesen Begriff geprägt, also der stammt nicht von mir. Ich würde mich aber trotzdem dazu zählen, weil ja, im Bitcoin-Space sind wir ja quasi alle Plebs und würde mich da also dazu zählen. Na, so ja. Freiheitliche Musik, würde ich schon mal fast sagen.
Ja. Woher kommt denn im Bitcoin-Space überhaupt der Begriff Plebs? Also ich meine, gehört habe ich das wohl auch schon mal, aber da bin ich jetzt nicht in die Historie zurückgesprungen. Aber soweit bin ich ja wohl auch ein Pleb.
Das stimmt, ja. Also wo das herkommt, gute Frage. Früher im Gaming-Bereich hat man eigentlich Pleb jemanden genannt, der scheiße gespielt hat. Deswegen war mir das erstmal ein bisschen fremd. Aber Pleb heißt ja im Sinne so, ja, der allgemeine Typ, so der nicht besonders ist, der einfach so der Average-Typ ist. Was ja ein bisschen auch wahrscheinlich darauf anspielt, auf dieses No Gods, No Masters, Slay Your Heroes, ja, also keiner ist irgendwie besser als der andere, wir sind alle Plebs, wir sind alle gleich, jeder weiß gleich wenig über die Welt, ne, wir wissen nur, dass wir nichts wissen, ich denke, daher kommt es, und ich finde es auch eine gute Bezeichnung, würde ich sagen.
Okay, zu Bitcoin-Rap im Speziellen, vielleicht kannst du, wenn du schon sagst, du bist nicht der Erste, der das gemacht hat, aber die Bewegung ist ja doch noch relativ jung. Wenn dein erster Track schon erst im März 22 rauskam, was hat es noch für einen Vorlauf? Ist das ein deutsches Phänomen oder gab es das auch schon im Ami-Bereich?
Also der Track im März 2022, der kam nie raus. Da habe ich meinen ersten gemacht, quasi damit gestartet. Die anderen Jungs kamen, glaube ich, im Mai oder so damit raus oder Juni mit ihrem ersten Song.
Also später als du.
Ja, theoretisch haben wir relativ gleichzeitig angefangen, aber meiner kam quasi später. Mein erster Song kam erst raus am Genesis-Tag 2023, also am Januar dann.
Der Genesis-Tag ist der Tag, an dem der erste Bitcoin-Block gemeint wurde?
Genau, ja. Um 19:15 Uhr habe ich den auch ganz, ganz
passend. Das nennt man Liebe zum Detail.
Ja, fand ich ganz schön. Nice. Genau, deswegen, wir hatten quasi dieselbe Idee relativ gleichzeitig. Ich denke, vorher gab es schon Ami-Rap, also es gab Bitcoin-Ami-Rap. Das war aber meistens so, ja, schlecht oder so Remixes nur, also nichts wirklich Originelles. Es gab ein, zwei Dinger, die waren cool und die waren auch lyrisch recht anspruchsvoll. Aber das war jetzt nicht irgendwie ein großes Phänomen, so wie bei uns, dass man sagt, hey, wir laden jetzt irgendwie Bitcoin-Rapper auf Bühnen ein und als, pumpen die Tracks und sehen das so als Community-Movement, als Bewegung. Ich glaube, das gibt's in dem Bereich nicht, leider.
Ja. Aber ich habe definitiv schon gesehen, dass das in dem Bitcoin-Space ziemlich gut ankam. Ja. Ich war da leider noch nicht bei diesen ersten Events, aber ich habe auf jeden Fall schon mal mitgekriegt, wie, ich meine, beim Blocktrainer-Event war es oder so, wie da wirklich hunderte Leute in der Crowd gestanden haben und die haben die ganzen Tracks irgendwie Feuer über vier, dann weiß ich nicht, was gekannt. Also das Gefühl ist auf jeden Fall schon da, würde ich mal sagen. Und wie kommt das auf, also hat Bitcoin jetzt so viel im Allgemeinen zu bieten, dass man das als ganz spezielles Thema zu einem Subgenre für Rap macht? Ich finde das nämlich im Allgemeinen faszinierend. Bitcoin ist ja erstmal, naja, etwas, was Geld ist oder sein kann und eine alternative Währung. Und dieses ganze Drumherum wäre ja theoretisch überflüssig, aber dieses Marketing macht Bitcoin so interessant. So, du hast auch zum Beispiel genauso wie ich den kleinen Hodler im Hintergrund, was ich auch denke, sowas bringt so unglaublich viel Aufmerksamkeit und auf einmal entsteht durch etwas, was eigentlich, naja, ein alternatives Geld ist, da entsteht auf einmal ein super große Kategorie von unter, weiß ich nicht, so wird es einfach verbreitet. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß.
Ja, da sprichst du was ganz Spannendes an. Bitcoin an sich ist ja nur ein Werkzeug für die Menschen. Wir machen jetzt auch keine Songs über Feuer oder über Hammer.
Genau, ja.
Aber dieses Bitcoin-Movement, ich meine, die Leute haben keinen Bock mehr, verarscht zu werden. Die Leute haben keinen Bock mehr, in dieser Scheiße zu leben. Leute wachen auf. Leute sehen es als Movement, so wie eben deswegen auch der Bezug zu Bitcoin und Rap, Hip-Hop generell. Das war damals auch die Musik der Unterdrückten. Ja, die haben einfach, hatten auch keinen Bock mehr, haben irgendwie gewusst, hey, wir sind anders, wir wollen unser eigenes Ding machen. Haben das irgendwie heraus, daraus ist es entstanden. Und so sehe ich Bitcoin auch. Leute haben keinen Bock mehr auf Fiat-System. Sie wollen nicht mehr unterdrückt werden. Genauso wie die Leute im Hip-Hop damals. Und Bitcoin hat ja so viele Facetten. Also für Außenstehende ist es einfach eine Geldtechnologie, würde ich mal sagen. Oder ein neues Asset, eine neue Investitionsmöglichkeit. Plebs wissen, es ist so viel mehr. Und ja, ich glaube, Bitcoin bringt so viel Inhalt, dass du damit zig Subgenres füllen kannst tatsächlich. Mhm. Ich meine, ich merke es ja selber, du kannst über, von Steuern sind Raub bis die Technologie über Hoffnung kannst du alles abdecken an Themen, das ist wirklich krank. Es bietet so viel kreativen Fluss, alleine diese ganzen Themen kennenzulernen. Du, ich meine, Bitcoin erkennt es ja, du willst ja über Bitcoin reden mit alles und jedem und das dann in Musik verpacken zu können, die du auch einfach Leuten schicken kannst, die sich Leute anhören und vor allem das fühlen, das ist wirklich ein richtig schönes Gefühl. Und mir ist auch klar, dass dies den Leuten gefällt, weil die wollen auch repräsentiert werden, auch in der Musik. Die hören Tag ein, Tag aus nur irgendwelche Fiat-Musik, wo es nur um Dollars geht und mehr Scheine und whatever.
Schmeißt die Fufis durch den Club.
Ja, so.
Ja, das, ja. Und jetzt macht man quasi genau das Gegenteil. Ich finde es faszinierend.
Ja, ist aber wirklich geil. Also, das war nun mal der Zeitgeist und solche Songs sind auch mal geil und ich liebe auch mal so ein, weiß ich nicht, so ein 187-Song, wo sie einfach sagen, yo, keine Ahnung, ich baller mir so und so viele Drogen und fick die Cops und so. Mhm. Ja, ist auch mal nice, aber Plebs, Bitcoiner wollen im Auto hören, Alter, wir lassen Fiat-Geld hinter uns. Wir sind so ein Movement, wir machen das, was auch wieder ein bisschen kollektiv darstellt, aber ein freiwilliges, ein schönes, wo man sich nicht gezwungen fühlt, sondern es ist schön, Bitcoinern vertraut man tendenziell, es ist einfach eine schöne Community und wenn du dann, weißt du, weil Bitcoiner wollen ja auch im Alltag abschalten, die fahren zu ihrer Fiat-Arbeit und das ist alles irgendwie Kacke für die und dann können die im Auto halt hören, ja, wir sind Bitcoiner und ja, wir machen das schon und Fiat wird sterben, so, das ist einfach geil, weißt du?
Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja, ja, ich finde, es ist wie Urlaub fürs Gehirn, wenn man unter Bitcoinern ja befindet, das ist der Wahnsinn. Ja. Wir haben wahrscheinlich viele Zuhörer, die mit Rap im Allgemeinen wenig anfangen können, ja, im Gegensatz zu mir, sag ich mal, wobei, du hast gerade eben gesagt, Rap war schon immer so ein bisschen die Musik der Unterdrückten. Wenn ich mal versuche, das in ein paar Sätzen zusammenzufassen. In Deutschland ist Hip-Hop eigentlich in seinen Ursprüngen so entstanden, so durch diese lustige Pop-Rap-Musik von den Fantastischen Vier, aber kurz ja darauf kam schon Advanced Chemistry und die haben Fremd im eigenen Land publiziert. Das war eigentlich so die Anfänge von Hip-Hop. Da bin selbst ich zu jung für. Das habe ich eigentlich nicht aktiv mitgekriegt, sondern erst später dann in der Retro-Perspektive beobachtet. Das ist etwas, das war zu der Zeit, wenn man es politisch einordnen möchte, tendenziell so Mainstream-Links. Und du hast es eben auch nämlich gesagt, ja, wir sind eigentlich doch irgendwie alle gleich. Aber jetzt ist erst seit 2015 ist das aus der politischen Perspektive, die meisten Rapper würde ich immer noch zum weit überragenden Teil entweder unpolitisch oder als links einordnen. Sehr, sehr viel links, besonders seit unsere Gesellschaft so überpolitisiert wird. Und dann kamen seit 2015 die Leute raus, die Rap auf rechts machen wollten, so Leute wie Chris Ares und Komplott. Und ich muss sagen, das hat mir einfach technisch nicht gut gefallen. Und das ist ja, rechts ist ja immer so ein bisschen ja ausschließend. Wir wollen unterschiedlich sein und nicht alle gleich sein. Und Bitcoin ist ja insofern, Bitcoin ist für alle da, ist ein Motto, sagt Michael Saylor in seiner 21 Regeln für Bitcoin oder also ja, jeder kann Bitcoin benutzen. Du wirst nicht ausgeschlossen vom Bitcoin-Netzwerk, wenn ich dich persönlich nicht mag. Ja, dann handle ich halt nicht mit dir. Ich kann dich gerne immer noch ausschließen. Und ich würde sagen, da kommt es wieder zurück zusammen und deswegen hat das so einen Reiz. Mein persönliches Gefühl. Was sagst du dazu?
Ja, also du meintest gerade, wir sind auch alle irgendwie gleich, weil ich das ja so ein bisschen angeschnitten habe. Natürlich nicht gleich im Sinne von, wie der Average Linke
identisch, das sagen würde.
Ne? Genau, ja. Identisch, ja. Sondern eben, hey, wir halten uns alle nicht für irgendwas Besonderes, sondern egal, was ich für einen Beruf habe, wie viel Geld ich habe, du bist genauso ein Bitcoiner wie ich und wir kämpfen irgendwie für dasselbe, für eine gerechtere Welt. Von daher glaube ich, dass daher auch dieses Verbundenheitsgefühl so krass kommt. Ich weiß nicht, wegen
also
Ausschließen ist schwierig. Was meinst du?
Ich meine Ausschließen im Sinne von, wie Hoppe das immer betont, so, ich muss dich nicht mögen. Ich bin zu keiner Zeit verpflichtet, dich zu mögen. Und wenn ich keine Lust in meiner Gemeinschaft auf dich habe, dann rede ich einfach nicht mit dir. Das bedeutet nicht, dass ich dich kriegerisch bekämpfen will oder sowas. Ich will dich nicht in meiner Nähe haben. Und das machen wir ja jeder andauernd. Ich meine, guck mal, du bist verheiratet. Natürlich diskriminierst du nicht alle anderen Frauen. Das ist ja Quatsch.
Weißt aber, du ja nicht.
Alles gut. Oder sagen wir so, du diskriminierst aktiv alle anderen Frauen dafür, ne? Indem du dich für eine entschieden hast.
Ja,
das
klar.
Ist das Natürlichste der Welt. Das macht jeder von uns jeden Tag. Jeder diskriminiert Lidl, wenn er zu Aldi einkaufen geht. Und das ist normal und Linke mögen diesen Diskriminierungsgedanken nicht, weil sie immer auf staatlicher Perspektive denken. Hm. Aber das ist eben eine andere Sache, wenn man es auf libertär betrachtet, dann ist Freiheit eben die. Und von Freiheit sprichst du viel in deinen Liedern. Und so ist Bitcoin eben auch definiert. Von wegen, ihr könnt es zwar alle nutzen, niemand kann euch aus diesem Netzwerk im Allgemeinen ausschließen. Insofern sind wir gleich. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich mit dir handeln muss, wenn ich das nicht will.
Ja.
Und lass mich eine Line von dir zitieren aus Fiat Matrix. Die Freiheit ist eine Illusion, das war sie nicht immer schon. Wer sie findet, kriegt einen Finderlohn. Als Bitcoiner fühle ich mich, als würde ich gesucht von Interpol.
Ja.
Fühlst du dich bedroht? Fühlst du dich verfolgt?
Das war eine Anspielung so mäßig auf, es könnte sein, oder ich habe im Gefühl, dass Bitcoiner vielleicht politisch irgendwann so verfolgt werden, wie zum Beispiel in der Corona-Zeit Ungeimpfte behandelt wurden. Mhm. So meinte ich das eher. Und dass man eben unter einen gewissen Generalverdacht gestellt wird. Sei es irgendwie Coin-Joints, ja, oder irgendwelche Whirlpool-Sachen oder generell schon Bitcoin zu kaufen, ist eher im großen Teil der Gesellschaft so, oh, was braucht der Bitcoin, ja? Macht der Drogengeschäfte? Die sind noch in diesem Silk Road-Film. So, weil das war das Einzige, was sie jemals im Mainstream mitbekommen haben. Also das war so ein bisschen darauf bezogen. Noch zu dem Punkt davor von dir. Ich finde es ganz spannend. Links gegen rechts ist ja so dieses Ding. Und du hast recht, es ist immer so gegeneinander und ich würde aber in meinen Liedern disse ich zum Beispiel auch andere Bitcoiner, also Bitcoiner, oder gewisse Ärzte zum Beispiel, die vielleicht gar keine Ärzte sind, eine Doktorin zum Beispiel, so Scammer. Das heißt, ich behandle auch nicht jeden Bitcoiner wie meinen Freund. Was wir aber rappen, und ich habe auch einen Song eigentlich schon angefangen, der heißt quasi Geld für meine Feinde. Und Bitcoiner, was ich so speziell finde in dem Space, die feiern einfach, hey, du, ich mag dich überhaupt nicht, ich hasse dich voll, aber ich kann dich nicht ausschließen. Und das ist so geil. Bitcoiner feiern einfach, dass ihre Feinde das auch benutzen können. Ich finde, das habe ich vorher noch nie gesehen. Wenn ich jemanden nicht mag, möchte ich, dass er nichts Gutes hat, tendenziell. Aber dieser Fakt, dass Bitcoin, dass du niemanden ausschließen kannst, ist so geil, dass Bitcoiner selbst ihren Feinden, dass sie das einfach feiern. Ja? Und das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede zu anderem Rap auch. Weil wer würde rappen, boah, ich mag dich gar nicht, aber ey, du kannst auch das freie Geld benutzen, finde ich voll nice, feiere ich total. Das ist, boah, ey, das ist mindblowing, finde ich. Das ist crazy.
Ja, was mich an Rap immer fasziniert hat, schon seit ich in der Kindheit darüber gestolpert bin, so in der frühen Pubertät, war einfach dieser Battle-Gedanke. Es kam bei mir in meiner Jugend schon 8 Mile raus und 8 Mile habe ich damals gefeiert wie nichts anderes. Ich liebe diesen Gedanken, dass man sich gegenübersteht. Ich meine, jeder Sport ist ja auch, da boxt man sich, aber die Leute hassen sich ja nicht wirklich. Ja. Und beim Battle ist es genauso, nur auf künstlerisch interpretierte Ebene. Man beleidigt den anderen auf möglichst kunstvolle Art und Weise. Das fand ich immer wahnsinnig faszinierend.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es bei Bitcoin ist weniger Battle-Rap, würde ich sagen. Ne? Oder machst du es zu Battle-Rap? Sondern es ist mehr eine Form des Storytelling. Wir haben ein Thema und darüber wird gesprochen. Was ja auch wichtig ist, es ist nur nicht direkt Battle Rap. Und wenn Battle Rap, dann halt gegen die Leute, die Bitcoin nicht mögen oder nicht verstanden haben oder eben Shitcoins propagieren oder was weiß ich.
Ja, spannender Punkt. Ich muss sagen, ich feiere Battle Rap auch total. Sei es irgendwie Rapper Mittwoch, wirklich auf der Bühne, on stage oder Freestyle oder auch wirklich Video-Battles, damals JBB, VBT, diese Sachen. Ich mag das
sehr. Lass mich das kurz für das Publikum erklären. Hier werden ein paar hundert Leute das schauen, die nichts damit anfangen können. Also als Battle Rap sind ja grundsätzlich auf der Bühne sind zwei unterschiedliche Rapper, die gegeneinander sich beleidigen. JBB, das ist Julians Blog Battle, der war auf YouTube einigermaßen bekannt und hat dann etwas Geld in die Hand genommen, um das Ganze übers Internet zu machen. Rap am Mittwoch, das ist aber Freestyle. Da müssen die Leute sich in ihrem Kopf gerade einen Text überlegen, um auf der Bühne live gegeneinander zu rappen, im Gegensatz zu JBB und was war das andere noch? VBT, ne? Also das ist Video-Battle-Turnier, da schreiben die Leute auch Texte und mit Video? Ja, ne?
Ja.
Ja, und schneiden dann ein Video zusammen, um das Ganze online gegeneinander zu stellen. Das ist so der Punkt dahinter, ja.
Genau, ja, gut erklärt. Bei Rapper Mittwoch gibt es aber auch Formate, dass die wirklich sich monatelang einen Text überlegen, auswendig lernen und dann die Kunst dabei auch, das geil zu performen, die Crowd mitzunehmen. Also das ist wirklich auch eine Kunstform für sich. Mhm. Da bin ich auch schon immer ein riesen Fan davon gewesen. Ich würde schon sagen, Bitcoin-Musik ist eher so, oder was heißt Bitcoin? Ich kann ja nur für mich sprechen, ja. Aber klar. Meine Bitcoin-Musik, ich komme wieder fast als Kollektivist jetzt rüber. Meine Musik ist schon eher so, dass man sich zusammenfinden möchte. Ich muss aber auch sagen, gerade mein letzter Track, zum Beispiel Journalistenpack, zielt ja schon darauf ab, Journalisten zu dissen, die keine Ahnung haben, wovon sie reden. Und das möchte ich auch in aller Deutlichkeit so rüberbringen. Das könnte man schon als Battle-Track sehen, würde ich schon sagen. Ich finde, da sind auch ganz nice Punchlines drin, deswegen, ich würde es schon so benennen, ja.
Ich finde, das haben die Journalisten gerade in unserem Land sich aber auch redlich verdient. Also was die so schreiben, da jetzt gerade in jüngster Zeit geht's gerade um Milei, aber im Allgemeinen als es ist einfach nur furchtbar. Also ich würde sowieso sagen, das hat ausgesorgt. Das wird absterben immer mehr und das verlagert sich in die sozialen Netzwerke und ich kann es kaum erwarten, bis diese Stufe abgeschlossen ist. Ja. Ich kann es nicht mehr lesen, ihre Meinung sie reinbringen und wie wenig Ahnung sie haben.
Ja, es ist ja auch straight Fake News, ja. Also das ist ja das, was viele Bitcoiner auch kennenlernen, die früher zum Beispiel den Medien blind vertraut haben. Weil wenn du dich in einer Sache sehr gut auskennst, erkennst du natürlich, wie die Medien lügen oder sich wirklich nicht auskennen und trotzdem das alles publizieren. Und da musst du dir ja auch die Frage stellen, das passiert jetzt in einem Thema, wo ich mich auskenne, aber was ist ja mit allen anderen Themen, wo ich keinen Plan davon habe, wo ich denen ja vertrauen muss? Da können die dieselbe Scheiße labern. Und das ist so ein richtiger Aufwachmoment. Jetzt gerade mit Milei, ich habe vorhin erst eine Community-Note auf Twitter geschrieben, weil ich pack's einfach nicht. Der ist weder rechts, noch ist er autoritär, aber wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht mal per Definition richtig. Also das ist,
ja,
da, das regt mich auch so auf.
Und ich habe selbst einen Short dazu gemacht, ja.
Das ist ja, habe ich vorhin noch gesehen, ja. Ja, ist so. Und da mich das natürlich bei Bitcoin, ich sag mal, schon fast persönlich beleidigt, ja, habe ich da, musste ich diesen Song machen, weil du kannst Bitcoin kritisieren, zwar sehr oberflächlich, ja, nur, weil es, die meisten Kritiken gehen wiederum auch ins Leere, ja, wenn du dich einfach genug damit befasst, aber ich meine, du kannst natürlich, sollen die doch irgendwie den Stromverbrauch sagen, hey, das ist viel Strom oder was weiß ich, bla bla, ich habe mal einen Inflationsbug, whatever, halt so zumindest ein bisschen fundiert, aber faktisch falsche Sachen rauszuhauen, wie die Tagesschau, die schreibt, hey,
so und so viel Stromverbrauch,
ja. Ja, das ist ja noch, ja, das ist halt bewusstes Framing, aber gerade wirklich faktisch falsche Sachen wie so und so viel Bitcoin werden noch gemeint, dann ist Halving. Nein, es sind feste Blöcke. Ab, ach so, alle, ja, okay, 210.000, ja, Blöcke kommt das neue Halving. Und weißt du, einfach so faktisch falsche Sachen. Und da muss ich mich fragen, das sind 10 Minuten Recherche. Wollt ihr uns verarschen?
Also, ich würde aber schon sagen, dass zum Beispiel die Geldwäsche-Sache, dass das faktisch falsch ist. Und das fand ich so geil, ja, als die EZB das behauptet hat und sie eine Community-Note reingedrückt bekommen haben. Das ist die EZB. Das sind diejenigen, die unsere Währung rausgeben und die, ja, hauen offensichtliche Fake News raus und sie kriegen es nicht mehr durch. So, die, ja, Community checkt's und die knallt ihnen eine Verbesserung rein und sie können sich nicht dagegen wehren. Ich finde das so geil, in dieser Zeit zu leben.
Ja, das ist auch so ein Punkt. Stellen wir uns mal einen Unternehmer vor, der, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt McDonald's und ich rede jetzt Burger King schlecht, dann würde jeder sich denken, ja klar macht er das, weil das ist ja sein Konkurrenzprodukt, ja. Und bei der EZB denken sich alle, nein, aber die müssen sich auskennen, ja.
Ja, das ist die Autorität.
Ja, ja. Von daher, aber ja, Geldwäsche ist natürlich auch faktisch falsch, wenn man sich die Zahlen von Dings anschaut. Weißt schon, was ich meine?
Ja, sie haben eine Statistik angeführt, wie viel an Fiat-Geld, an Bargeld oder was auch immer wird tatsächlich zur Geldwäsche benutzt und wie viel an Bitcoin. Und der, ja, Anzahl an Bitcoin ist vernachlässigbar. Ja. Die haben ja, also ich kann es jetzt auch nicht mehr auf die Zahlen genau runtertrimmen, aber die haben ja Quellen angegeben. Man kann das auf der Seite, auf der Twitter-Account-Seite von der EZB, wenn man da ein bisschen nach unten scrollt, weil das ist schon ein bisschen her, da kann man das finden, ist kein Problem.
Ja, ja, aber die Leute machen sich ja auch nicht die Mühe, das dann wirklich zu researchen. Und das ist ja ein weiteres Problem, dass die Leute einfach blind den Medien glauben. Und da tun so Bitcoin-Songs auch ganz gut, wo man auch mal die Lügen aufzeigt. Ich finde zum Beispiel aus meinem Song die prägnanteste Stelle eigentlich, was generell, finde ich, unfassbar unterschätzt wird, ist dieses, gerade beim Energiethema von Bitcoin, ich rappe, dass quasi, ja, Bitcoin verbraucht Energie, aber wie viel Lebensenergie wird eigentlich vernichtet durch Geld, das seinen Wert verliert. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich habe es irgendwo aufgeschnappt, Alter, da hat es bam gemacht. Lebensenergie, ja, wie viel wird dir geraubt durch Inflation, durch dumme Scheiße, die Fiat hervorbringt? Ey, das hat meinen Kopf wirklich, boah, zum Explodieren gebracht.
Ich habe mal ein Meme dazu gemacht. Wenn du glaubst, Bitcoin hätte einen hohen Stromverbrauch, schau dir mal an, wie viel Energieverbrauch Fiat hat. Und darunter so Bilder von Flugzeugträgern, von, ja, von Panzern und hast du nicht gesehen, wie viel Kriegsmaterial dahinter ist. Ja. Und nur um Fiat überhaupt zu sichern, ne?
Ja, ja, klar. Es ist kein fairer Vergleich. Und wenn du den Vergleich machst, dann verliert Fiat. Ganz klar. Also das
und, ist, und es ist nicht ansatzweise knapp.
Ja. Also das ist ja wie wenn Leute Bitcoin vergleichen mit Visa. Ja, du kannst aber nicht ein Hochsicherheitstresor vergleichen mit einem Zahlungsnetzwerk. Dann vergleich Lightning, dann verliert Visa.
Ja.
So. Ja. Ja, aber die Medien kommen nicht mehr lange mit dem Scheiß durch, sage ich.
Das funktioniert. Ja, nicht. Allerdings sage ich mir das auch schon seit ein paar Jahren. Ich hoffe, das ist immer besser. Also seit Elon Musk Twitter gekauft hat, ist es auf jeden Fall, läuft die Zeit, würde ich sagen, für uns. Und das macht das Ganze schon deutlich spannender. Und naja, dieses ganze, die Bitcoin-Welt fasziniert mich einfach so unfassbar. Deswegen möchte ich auch gerne auf einem libertären Kanal immer wieder mal über Bitcoin sprechen, weil es ist so befreiend, sich unter Bitcoinern zu befinden. Das ist so, die Bitcoiner, die, ja, wir sehen hier schon die Laser-Eyes in den Augen von den Leuten selbst. Und es ist einfach, dort herrscht gute Laune vor. Die wissen, dass wir gewinnen, weil es gibt keine Chance. Alles andere ist ein Schneeballsystem. Und wenn man weiß, wenn man einmal verstanden hat, wie ein Schneeballsystem funktioniert und dass das zusammenbrechen wird und es nur eine Frage der Zeit ist und das höchstens mit viel Gewalt zusammengehalten werden kann. Ja, wenn wir schon wissen, dass wir gewinnen werden, ja, dann ist die Laune erstmal gut, oder? Ja. Also, dann ist alles andere nur noch eine Wette auf die Zeit.
Das ist richtig.
Ja. Du hast einen Song, der heißt Toxic Bitcoiners. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Bitcoiner und einem Toxic Bitcoiner? Es ist ganz einfach, there is no second best oder ich akzeptiere auch andere Kryptowährungen oder steckt noch mehr dahinter?
Das kommt jetzt sehr stark darauf an, wie deine persönliche Definition von einem Bitcoiner ist.
Ach so, gibt es eine offizielle? Ich hätte nur gesagt, jemand, der grundsätzlich Bitcoin hat oder sich mit Bitcoin beschäftigt, das wäre für mich ein Bitcoiner. Oder gibt es da noch mehr zu beachten?
Naja, wie willst du denn eine offizielle machen, wenn es ja gar keine offizielle Stelle gibt? Also ich denke, das gibt's nicht. Ich denke, das muss jeder persönlich für sich ausmachen, was ein Bitcoiner ausmacht. Mhm. Für mich ist das jemand, der verstanden hat, dass Shitcoins eben Shitcoins sind. Ich beschreibe so, oder für mich ist ein Bitcoiner jemand, der wirklich die orange Pille geschluckt hat, der wirklich orange-pilled ist. Wenn du die rote Pille nimmst, dann checkst du, okay, das ist die Matrix. Und wenn du die orange Pille nimmst, dann merkst du, okay, das ist die Fiat-Matrix. Und wenn du anfängst, diese Sachen zu hinterfragen, bist du für mich Bitcoiner. Ich denke, das kann man sagen. Und dann gibt es nochmal den Unterschied zwischen Bitcoinern und Toxic-Bitcoinern. Den würde ich da ziehen. Ich bin zum Beispiel ein Toxic-Bitcoiner, weil du kannst auf Twitter sein und schreiben, hey Leute, ja, seht mal, es funktioniert ja irgendwie nicht so richtig. Hey, guckt euch doch vielleicht mal Bitcoin an. Und ich bin aber ein penetranter, kleiner Nerviger, der unter alles und jeden kommentiert, egal ob es einen Bezug hat oder nicht, ey, Bitcoin, Bitcoin. Und auch durchaus beleidigend wird, sowohl in den Liedern als auch in den Postings, weil ich finde, manche brauchen es auch in dieser Deutlichkeit. Es gibt Leute, die schreckt es sehr stark ab. Es gibt Leute, bei denen zieht es komplett. Ja, und ja. Es gibt
Würde Leute. Würde ich mich dazu zählen. Wenn du mir kein Brett vor den Kopf haust und mir sagst, und so, du hast Unrecht, du laberst Scheiße, dann werde ich es wahrscheinlich nicht kapieren.
Eben, genau. Es gibt die und die Leute. Es gibt Leute wie Roman, den Blocktrainer, der prasselt das eloquent runter, dem hörst du 2 Stunden zu und der erklärt das perfekt. Und das kannst du jedem schicken. Egal, so, das passt immer. Weil der ist einfach nett, höflich, rational.
Aber er muss halt erkenntnisorientiert sein. Und das ist eben so die Sache. Das sind ja die viele Leute nicht.
Ja, genau. Deswegen, du kriegst eben Leute damit, hey, guck dir das vielleicht mal an, könnte sinnvoll sein. Und wenn die dann wirklich Lust drauf haben, machen die das. Aber es gibt eben auch die Leute, denen musst du sagen, Alter, guck dir die Welt an, guck dir das an, es ist obvious, mach das. Und ich bin eben so einer, der das gerne den Leuten so vor den Kopf haut. Und wer sich davon getriggert fühlt, ja, so be it, Alter. Wir sind hier nicht auf dem Ponyhof, ist okay, dann block mich oder whatever. Also ich würde sagen, ein Toxic Bitcoiner ist jemand, der den Leuten ganz ehrlich sagt, hey, du musst hier dir das anschauen, du musst aus der Matrix ausbrechen. Ich denke, das ist gut gesagt. Oder was denkst du?
Ja, ich habe mich einfach gefragt, ob es nochmal einen Unterschied zwischen Toxic Bitcoiner und Bitcoin Maxi ist. Also einer, der dieses There is no second best so wichtig ist, dass er das permanent propagiert. Und das tue ich tendenziell auch.
Ja, ich habe Freunde, die sind Bitcoin-Maxis, die kaufen keine Shitcoins, die haben das alles durch. Die sind trotzdem offen für solche Leute und chillen auch mit denen, machen mit denen Content, weil die sagen, hey, jeder ist auf seiner Reise und ne, das ist nicht schlimm. Ich bin aber jemand, der sagt, ey, wenn du Shitcoins kaufst, hast du es einfach nur nicht verstanden. Da ist ein Unterschied.
Ich will, um das vielleicht auch auszuführen. Ich habe hier auf dem Ferngesprächskanal ein Gespräch mit Alex Anarcho geführt. Und Alex Anarcho ist jemand, dem Bitcoin zwar wahnsinnig wichtig ist, der aber zusätzlich betont, dass Monero ebenfalls wichtig ist. Und ich habe das auch, glaube ich, in dem Gespräch schon gesagt. Ich habe jetzt nicht mehr die ganze anderthalb Stunden oder was weiß ich was im Kopf. Aber der Punkt ist, wenn man diese Tür aufstößt, zu sagt, ja, es kann neben Bitcoin auch noch etwas anderes sein, dann kommt sofort der Nächste, der sagt, und ja, guck mal, hier neben Monero gibt es noch Pirate Chain und irgendein und dann gibt es Beercoin und Pepecoin und Shiba Inu und Dogecoin und sofort hast du die ganzen Vollaffen dabei. Und deswegen, nein, diese Tür muss zu sein. Genauso wie ich sage, Steuern sind Raub, und Steuern sind auch dann Raub, wenn wir eine 1% Minimalstaat haben. So, wenn ja. Diese Tür nicht geschlossen ist, dann kannst du sie auch sehr schnell wieder aufstoßen. Und das ist etwas, was ich partout vermeiden will. Und deswegen bezeichne ich mich, ich gestehe Monero zu, dass es aktuell gerade einen Use Case hat. Gut, das ist eine absolute Darknet-Sache. Und ich gehe davon aus, dass die verschwinden wird im Laufe der Zeit. Aber das ist halt eben jetzt so. Und Alex Anarcho ist zumindest insofern dazu bereit zu sagen, wenn das tatsächlich stimmt, und das ist der Fall, dann ist das so. Dann ist das auch okay, dann soll halt Monero verschwinden. Aber bis dahin möchte ich gerne über inhaltliche Punkte diskutieren. Und dazu bin ich bereit. Ich möchte gerne über inhaltliche Punkte diskutieren, aber ich möchte nicht mit Leuten über inhaltliche Punkte diskutieren, die nicht über inhaltliche Punkte diskutieren wollen, sondern die ihre Scheiße verkaufen wollen. Und das ist mir eben ganz wichtig zu betonen.
Ja, also mit Alex hatte ich auch schon ein bisschen auf Twitter Stress, keine Ahnung, bisschen Diskussion. Muss aber sagen, der Typ ist ganz klar weiter als 99% der Leute, die rumlaufen.
Absolut.
Ja, also da hat man inhaltlich andere Meinungen, aber vollsten Respekt, ja. Also ich habe das ein bisschen auch von Kevin, dass man sagt, hey, Monero ist nicht schlechter oder besser als Bitcoin, weil es kommt auf deinen individuellen Use Case an, den du erfüllen möchtest. Mhm. Aber deswegen, wenn jemand Privacy braucht und gerade Monero braucht, ey, dann ist es das Beste für dich. Mach, was du meinst, ja. Aber was 99% der Leute, die Krypto kaufen wollen, ist irgendwie...
Numbers go up.
Genau, eine Investition.
Ja.
Und denen kannst du ganz klar erklären, hey Leute, das ist langfristig, ist das ein Scam, das wird nichts, ja.
Ja.
Aus dem und dem Grund. Und das ist eben, dass ich sage, das sind wirkliche Shitcoins, Alter. Die sich was auf die Fahne schreiben, was sie nicht sind. Das ist, glaube ich, der maßgebliche Unterschied. Oder dass man aufzeigt, hey, NFTs sind halt sinnfrei, ja.
Wir wollen die Zentralbank abschaffen und hier, guck mal, lustiges JPEG. Das ist, ja,
ich meine, wenn die Leute das wollen, okay, aber ich möchte zumindest die Grundlage bieten, zu sagen, hey Leute, es gibt das Orakelproblem, die Ethereum-Chain wird früher oder später abrauchen, ich möchte, dass euch das bewusst ist. Steckt euer Geld nicht in so ein Bullshit. Und was sie dann machen, ist nicht mein Brot. Aber ich möchte immer so fair sein, den Leuten das zu erklären. Ja, aber ich habe
mir das auch... Du kannst viel Geld mit einem Schneeballsystem verdienen, das ist, und wenn du früh genug aussteigst, aber sei dir bewusst, dass du hier Lotto spielst.
Ja, das ist eben den Leuten meist nicht bewusst. Auch nicht, dass Bitcoin der sichere Hafen ist und alles andere basically Scam dagegen, ob man es jetzt so bezeichnen will, aber es steht halt, es ist nicht das drin, wo drauf steht, ne? Das ist halt das Ding. Monero ist ja bei vielen so die Ausnahme, wo sie sagen, hey, das ist auch kein Shitcoin. Ich verstehe auch, wo das herkommt. Ich muss aber auch ganz klar sagen, mit Monero werden wir nicht Geld und Staat trennen und auch nicht frei von einer Fiat-Welt leben können. Ich sehe diesen Use Case als das, was es ist. Ja, das soll jeder verwenden, wie er möchte, aber damit werden wir nicht langfristig die größten Probleme der Menschheit lösen. Und mit Bitcoin sehe ich das schon. Und deswegen würde ich auch keinem Anfänger irgendwie Monero empfehlen oder so. Ich sage einfach, es gibt Bitcoin und es gibt Shitcoins. Und wenn diese Person, weiß ich nicht, 100 Stunden drin ist oder 50, dann kann man auch mal darüber reden, ja, es gibt noch das und das als tendenziell für diesen und diesen Anwendungsfall. Aber ey, das wollen die Leute eigentlich gar nicht im Normalfall.
Weißt du? Ja, ich möchte noch ein bisschen über Kunst und Rap an sich sprechen, weil ich darauf Bock habe, auch wenn das die meisten der Zuschauer vielleicht irgendwie komisch abschreckt, weil sie mit Rap nicht so viel zu tun haben. Ich bin unglaublich anspruchsvoll, was Musik angeht und auch was innerhalb von Rap-Musik es angeht, bin ich jemand, der so viel Wert auf verschiedene Aspekte legt, dass ich nur sehr, sehr eingeschränkt innerhalb der bereits kleinen Deutschrap-Szene Sachen höre. Und ich muss halt dazu sagen, deine Musik ist etwas, das kann ich mir anhören. Und es gibt, also, was heißt, das kann ich mir anhören? Nein, ich finde das technisch gut. Also, das ist halt, wenn ich das so grob umreißen will, ja, es gibt für mich, sag ich mal, 5 Aspekte, die mir in Rap wichtig ist. Das eine ist eine Reimtechnik. Wenn du Zweckreime machst und so Haus auf Maus rappst, dann finde ich die scheiße instant. Punchlines, hattest du selber schon angesprochen. Wenn du nicht irgendwie eine Line hast, die mich catcht, dann finde ich, machst du etwas 0815-mäßiges. Dann brauchst du irgendwie ein Thema, eine Story oder sowas. Das kann Battle-Rap, also nicht jeder Punkt hier muss erfüllt sein oder sowas, aber das macht es auf jeden Fall besser. Wenn du nur Battle-Rap machst, brauchst du nicht so viel Story. Aber wenn du eine gute Story hast, brauchst du vielleicht nicht so viel Battle. Aber das kommt immer drauf an. Dann Stimme oder Flow, sagt man im Hip-Hop, muss immer so ein bisschen dabei sein. Viele Leute hauen bereits Rap raus und die sind sich nicht so richtig bewusst darüber, wie man Takt hält und wie man harmonisch sich zum Beat verhält. Das hast du drauf. Ich weiß nicht, ob dir das im Blut liegt oder ob du das sehr, sehr hart und lange trainiert hast. Nee. Und um es abzuschließen noch kurz, das Letzte würde ich sagen, das ist für mich so ein bisschen die Originalität, der Biss, das, was dich als Person auszeichnet. Denn wenn du nicht auf eine gewisse Art und Weise was Besonderes bist, finde ich, wirst du wahrscheinlich nie ein Musiker, den ich mir gerne reinziehe. Ich habe das Gefühl, in Deutschrap besteht, ja, um es mal so dramatisch auszudrücken und mich rassistisch auszudrücken, 80% Deutschraps besteht aus Kanackenrap und die klingen alle gleich. Ich kann die gar nicht unterscheiden. Die haben alle diese, die kriegt die Zähne nicht auseinander und spreche immer gleich und das hast du halt nicht. Deswegen, das macht dich zu was, wo ich dich klar von unterscheiden kann. Wenn ich deine Stimme, Eminem hat das in Perfektion. Eminem klingt ganz anders als alle Rapper, als er schon rausgekommen ist. Ich sehe es gerade bei dir im Hintergrund, deswegen komme ich drauf. Eminem klingt hat eine hohe Stimme, fast schon Gequake. Und das hat ihn so ausgezeichnet, dass er damit super berühmt geworden ist, weil das so einen Wiedererkennungswert hat. Das wären so meine 5 Punkte. Und ich finde, die beherrschst du. Würdest du dem noch was hinzufügen oder könntest du das selbst so benennen? Oder was findest du, was zeichnet dich aus, was andere Leute nicht können?
Also erstmal vielen Dank, das freut mich sehr.
Ich meine das vollkommen ehrlich. Ne? Ich würde dich jetzt auch einladen und dir sagen, ne, das gefällt mir nicht, aber das ist tatsächlich einfach so.
Dankeschön, das freut mich sehr. Ja, also ich stimme dir da bei den 5 Punkten zu. Es ist so, dass du, wie du es auch schon sagtest, nicht immer alles kombinieren kannst. Wenn du einen Track machst, der sehr persönlich wird oder der ein sehr spezielles Thema anspricht, kannst du nicht immer 5-silbige Reime durchballern. Manchmal funktioniert es auch einfach nicht. Ich habe auch schon zu Genüge 1-silbig gereimt, weil es mir einfach auch egal war, weil es trotzdem sich geil angehört hat. Ich finde, trotzdem merkst du bei einem Rapper, ob er es drauf hat oder nicht oder tendenziell könnte. Deswegen,
Reime finde ich so ein bisschen, du kennst doch bestimmt, weil wir haben gerade Fußball-EM, du kennst doch bestimmt hier von Sportfreunde Stiller dieses 54, 74, 90, 2010, ja, da stimmen wir alle ein, mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein, wären wir Weltmeister sein. Das ist so, das ist die katastrophalste Reimtechnik, die ich mir vorstellen kann. Das hast du aber in keinem einzigen Track. Also das ist so, man kann damit immer noch Musik machen. Ich finde das halt technisch schlecht.
Ist es auch, ja.
Und ist es auch, dann so in den 90er Jahren war so dieser Hamburger Rap, die haben ihre Doppelreimtechnik gemacht, während die Berliner noch hinten dran gehangen haben und die haben noch ihre einsilbigen Reime gehabt, ne? Und so langsam, aber die Berliner und die Hamburger haben sich immer gehasst. Also eigentlich haben die Berliner alle gehasst. Und die Berliner haben nur viel Wert auf Punchlines gelegt, während die Hamburger eher so nett waren. Und Die Berliner sind dann langsam, aber sicher so dazu übergegangen, ja, die Doppelreimtechnik doch in ihre Tracks dann mit einzubauen und haben das übernommen, die Punchlines aber beibehalten und sind dadurch, finde ich, so ist diese Szene so ganz, ganz groß geworden. Und wenn ich dann noch darüber hinausgehe, Kollege ist ja so, mit dem hast du auch viel angefangen, ne? Hast du auch viel gehört, habe ich im Interview mit Harlekin bei dir auch mal rausgehört. Kollege ist so derjenige, der hat dann richtig krass auf so einem experimentellen Stil diese sehr langen Reimeketten gemacht. So ein Lied, was mir zu seiner Anfangsphase gut einfällt, ist Gangster Rap King. Da hat er gesagt, ey, du siehst widerwärtig aus, einem Rapper eine Bitch machen, dein Kiefer färbt sich blau. Wenn dieser Kerl dich haut, sei keine Widerwehr, gib auf, sonst ist das Letzte, was du siehst, der kleine Kalibergewehrlauf. Ich finde das so krass. Und dann gibt es so andere Rapper, wie zum Beispiel JAW, dem ist es so scheißegal, dass er Reime komplett durcheinander wirft und das klingt einfach nur so, boah, mir platzt der Kopf, wie man so technisch begabt sein kann.
Ja. Reime ist ein Feld für sich. Ich finde so Kollege-Rap richtig genial. Also, wie du teilweise Substantive reimen kannst, was du für eine krasse Technik haben kannst, das fasziniert mich selber auch. Ich muss sagen, ich habe bisher in meinen Tracks nicht alles darauf gelegt. Ich wollte eher so die Message voranbringen, dass es sich geil anhört, Impact hat, dass richtig Gefühle rüberkommen.
Geil anhört, das ist sowieso der Hauptpunkt Nummer eins. Also du kannst die geilsten Reimtechniken überhaupt haben, du kannst trotzdem scheiße klingen. Also es muss alles einfach nur harmonisch sein.
Ja, das stimmt.
Außerdem also, ist mein persönlicher Geschmack ja auch nicht für jeden. Also gibt ja auch Leute, die hören Blockmonster und Blockmonster macht keine krasse Reimtechnik, aber der ist auf andere Art und Weise eben ansprechend.
Genau, was eben die Leute hören wollen, ja. Man versucht es natürlich im Best Case immer ein bisschen zu vereinen, kommt auch immer auf den Flow an, aber ich lege da schon großen Wert drauf, dass man nicht denkt, okay, der reimt jetzt scheiße. Ich finde schon, das mache ich ganz gut. Aber das, nicht jeder legt da Wert drauf. Also früher viel mehr, dann kam so, was du auch meintest, ne, diese Entwicklung von der Musik. Mittlerweile ist ja Rap auch krass Mainstream. Das ist auch eine Entwicklung, die, ja, weiß ich nicht, also ist jetzt nicht so mein Ding.
Ja, weil ich habe auch schon irgendwie vor 10 Jahren aufgehört, das zu verfolgen. Also wenn ich das jetzt höre, da irgendwie, was Mainstream angeht, dann denke ich irgendwie immer so ein bisschen an Autotune, was mir überhaupt nicht gefällt.
Ja, das ist halt auch so ein richtiges Spaltungsthema. Ich finde, Autotune kannst du extrem geil einsetzen, dann liebe ich das über alles. Du kannst es aber auch richtig scheiße machen. Das ist wieder so skillabhängig. Was du leider hast, was auch, wollte ich ja auch unbedingt ansprechen, wäre, wie auch das Fiat-System, das Fiat-Geld die Musik beeinflusst. Daher kommt auch nämlich diese Entwicklung von der Musik, weil was du ja heute hast, ist Streaming-Dienste, Spotify, ne, dieses ganze Zeug. Früher hast du dir für 15 Euro oder was hat es damals gekostet, eine CD gekauft. Ich habe auch mir noch CDs gekauft. Obwohl ich erst 22 bin, aber das gab es auch noch bei mir.
Meine stehen da noch.
Ja, mega. Ich war leider keine. Ich war nicht ein Vinyl-Typ, aber CDs waren bei mir noch. Du hast es gekauft. Ja, und dann waren da halt die Songs drauf und dann hast du die halt gehört. So. Und der Künstler konnte sich darauf fokussieren: hey, ich mache diese 12 bis 15, 16 Songs, mache ich geil. Das ist eine Reise von Intro bis bla 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 bis Outro. Ich nehme den Hörer mit, ich gebe mir da Mühe, der kauft das und dann hat er das. So, was du heute hast, ist nicht nur Fiat, sondern auch technischer Fortschritt, aber das spielt so mit der generellen Zeitpräferenz der Leute, spielt es eine große Rolle. Du hast zum Beispiel Spotify, so. Und plötzlich konkurriert dein Song mit allen Songs auf der Welt gleichzeitig. Und jetzt musst du dir natürlich Mühe geben, dass Leute deinen Song hören, anstatt Michael Jackson oder Katy Perry. Na? Und bei Spotify ist es so, wenn jemand 30 Sekunden lang deinen Song hört, wirst du bezahlt. So.
Okay.
Genau, das heißt, der monetäre Anreiz besteht darin, ich mache alles, damit der Hörer 30 Sekunden lang zuhört und der Rest ist mir scheißegal. Das heißt.
Das klingt furchtbar.
Das klingt furchtbar, das ist es auch. Das heißt, du machst ein kurzes Intro, Du packst die Hook, also den Refrain, packst du an den Anfang. Der ist besonders catchy und die Parts sind scheißegal. Was ich da rappe, ist kackegal. Wie ich reime, ist kackegal. Deswegen gibt's auch nicht mehr drei Parts zum Beispiel in Liedern, sondern nur noch zwei. Das spielt aber, weil es egal ist, weißt du? Da spielt aber auch die Zeitpräferenz der Leute eine Rolle. Wenn Leute eine Zeitpräferenz hätten von, hey, ich höre mir jetzt ein Album an, wäre das wiederum auch was anderes. Du hast aber Leute, die eine Zeitpräferenz von TikTok haben und eben vielleicht auch nach einer Minute schon keinen Bock mehr haben. Deswegen gehen Lieder halt 2 Minuten statt 3, 4 Minuten heutzutage. Ja. Wäre es so, und das finde ich auch ganz special noch bei der Bitcoin-Musik, was ich selber festgestellt habe, du kannst wieder Wert auf deine Musik legen. Du kannst wieder wirklich sagen, hey, ich überlege mir jetzt was Geiles. Ich stecke viel Arbeit in die Musik, weil ich kann mir sicher sein, Leute werden es hören, weil die skippen nicht nach 30 Sekunden, sondern die hören sich das Werk an und die appreciaten dann auch, was da ist. Und ich kann mir wirklich wieder Mühe geben. Ich kann da Arbeit reinstecken, Proof of Work, und die Leute hören sich das an. Und dann hast du eine ganz andere Basis, weil ich muss nicht in den ersten 30 Sekunden alles reinballern, Hauptsache der hört so lang zu und dann ist mir scheißegal. Das ist auch nicht mein Anspruch. Aber unabhängig von meinem Anspruch muss ich das auch nicht. Weißt du?
Gibt es in der Bitcoin-Welt schon eine Form der Alternative zu Spotify zum Beispiel, wo die Leute in Bitcoin, in Satoshis bezahlt werden?
Ja, das nennt sich Wavelake zum Beispiel. Da habe ich auch schon Satoshis gespendet bekommen. Ich krieg's noch nicht hin, die auszuzahlen. Aber
theoretisch ist das möglich. Ja. Genau. Aber wir stecken sowas von in den Kinderschuhen. Also kauft Bitcoin, Leute.
Ist wirklich krank, ja. Also wir reden hier so, als wäre das, keine Ahnung, hier stehen Hodler über, hast du ja schon gesagt. Hier sind Bitcoin-Zeichnungen von meinem Homie. Also das ist, während die Leute eigentlich noch so sind, so, ja, lass mal Preiskontrollen machen und Inflation ist eigentlich ganz geil.
Ja.
Das ist diese, die Asymmetrie der Informationen ist bei Bitcoin unfassbar. Geisteskrank. Du kannst, guck mal, ich bin 22, ich bin nicht besonders gut in der Schule gewesen. Man würde mich im Mainstream
als. Sonst wärst du als Rapper ja auch nicht authentisch. Ja, das ist auch ein
guter Punkt. Aber der Mainstream würde mich als relativ schulisch ungebildet oder generell ungebildet wahrscheinlich sehen. Ich könnte aber mit einem Zentralbanker oder einem Investmentbanker oder so auf Augenhöhe oder sogar, weiß ich sogar wahrscheinlich mehr als der über Geldgeschichte und Geldtheorie und alles, ne? Könnte ich reden.
Ich sag immer nur, Isabel Schnabel ist Zentralbankerin und hat bei Thilo Jung gesessen und sie wusste nicht, wann der Goldstandard aufgehoben wurde. Das ist einfach, das fasst man nicht.
Nee, das ist auch, kommt auch wie Satire rüber. Das ist. Ja.
Also, zur Schule sag ich echt nichts mehr so. Holt eure Kinder raus aus diesen Indoktrinierungscamps, sie lernen dort sowieso nichts.
Ist so.
Also, lest lieber ein paar Bücher, da habt ihr mehr von und viel, viel weniger, also habt ihr eure Zeit komprimiert und euer Geld sowieso viel sinnvoller eingesetzt.
Ja, das ist, was du da lernst, das bringt dich weder weiter, noch ist es was Sinnvolles. Ich meine, ich war jetzt nicht lange in der Schule, ich habe die Mindestzeit gemacht, bis auf noch ein Dreivierteljahr, glaube ich, plus. Aber wenn du wirklich, weiß ich nicht, 12, 14 Jahre in der Schule bleibst, was du da alles für einen kommunistischen Scheiß lernst, ja, sorry, das ist kein Wunder.
Steht die Rap-Karriere denn schon an oder musst du noch was nebenher machen?
Ich verdiene da nicht wirklich viel damit. Wenn ein Song rauskommt, gibt es hin und wieder ein bisschen Spenden. Das freut mich auch sehr, weil das ist auch so ein Ding, die Leute appreciaten das, die wollen dir helfen, die wollen dich gewinnen sehen, weißt du? Die wollen dich unterstützen.
Ich merke das ja auch. Wenn ich ein Video online stelle, dann mir wurde schon vorher mit Memes auf Telegram und so weiter immer gesagt, ja, ich soll mal immer wieder einen Spendenlink schicken. Das ist doch ätzend, das ist doch nervtötend. Also, weil hier nur die ganze Zeit so Fenster neben mir ist, was total kacke aussieht, habe ich am Anfang dieses Vid.io vom Teleprompter-Logo einfach überdeckt. Und dann geht die einen Bitcoiner gehen so in die Richtung, ich gebe da meine Bitcoins nicht aus. Ja, die Bitcoin-Szene ist aber so drauf. Wenn sie etwas gut finden, dann lassen die dir schon mal die ein oder andere Spende da. Und das ist schon, die Leute, was die mögen, da sind die großzügig. Ich liebe die Bitcoin-Szene, also gibt keine besseren Menschen auf diesem Planeten.
Ja, da hast du recht. Also, ob es jetzt ein Michael Saylor auch ist, der sagt, hey, Bitcoin, don't sell your Bitcoin oder so, ja, hat er recht, quasi. Und wir wissen ja auch, ja, dass es mehr wert sein wird. Aber das ist ja nicht unser Ding.
Nee, das sehe ich differenziert. Also ich möchte nur nicht Bitcoin für etwas ausgeben, wo ich weiß, das wird wieder in Fiat getauscht. Wenn ich aber weiß, das bleibt im Bitcoin-Space, dann ist es für mich kein Thema. Deswegen gehe ich auf Shop-in-Bit und kaufe da mal. Ich gehe bei Aprikomedia und gebe dort mein Geld für Bücher aus. Ich gehe zum Bitcoin-Hotel in Plochingen und gebe da bei 21 haben oft Leute Projekte dabei. Kunst ist auch im Kommen. Habe ich immer wieder gesehen, Kunstprojekte, die für Bitcoin verkauft werden. Also und du machst es ja auch selber. Ja, genau. Falsche Sachen, ja.
Ja, also ich hatte auch mal Streit mit einem größeren Bitcoin-YouTuber darüber, dass er ja quasi auch nie Bitcoin ausgibt. Und ich meinte halt, hey, gönn doch mal ein bisschen, zeig doch mal den Leuten heutzutage, die das schon anbieten, hey, ich unterstütze deine Message, ich feiere das so.
Ja, ich habe Sunny Decree dafür auch gedisst.
Ja. Oh, sorry. Kam leider ein bisschen falsch rüber, als würde ich meinen, dass Bitcoin sich nicht durchsetzen kann als Geld, wenn es nicht jetzt schon als Zahlungsmittel benutzt wird. Ich meinte aber gar nicht das. Ich meinte halt, hey Leute, wenn irgendwie das Restaurant um die Ecke das anbietet, hey, zahlt doch mal damit.
Ja.
So, Alter, ja, okay, die 15, 20 Euro werden mal 100 Euro wert sein. Ja, okay, fuck it.
Ja, klar.
So, und du hast es ja schon angesprochen, die Bitcoiner gönnen ja, die wollen ja. Uns ist auch bewusst, dass das mal mehr wert sein wird, aber das ist eben das, warum auch Deflation funktioniert, weil die Leute geben es doch aus, trotzdem, Alter, und die wissen besser Bescheid als jeder andere NPC, der sagt, oh, Deflation, da würde ich ja verhungern, weil morgen kostet das Brot weniger.
Ja, das ist irre, aber und wie ich einfach in der Bitcoin-Szene schon 15-Jährige beobachte, die Schüler sind, die oder die vielleicht ihr Taschengeld in Bitcoin gekriegt, weil sie das einfach schon verstanden haben. Und dann sind in einer Zeit, in der 14-Jährige Zentralbankern überlegen sind.
Das ist Wahnsinn, oder?
Das ist crazy. Sag mir mal, auf welchen Plattformen man dich denn am besten abonniert, wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist und dich sich hier Plaprap von Atomic reinziehen will. Ist das YouTube, ist das Spotify oder gibt es noch bessere Plattformen dafür?
Ja, YouTube, da kriegt man auf jeden Fall alles Künstlerische mit, so wie hier ja auch der Name eingeblendet ist, einfach mit 2C, sonst findet man mich nicht. Mit einem C gibt es einfach zu viele Sachen.
Achso, hat der Name eine tiefere Bedeutung? Ich habe gar nicht gegen den Anfang gefragt.
Theoretisch nicht. Also, das ist mal aus einem Gaming-Clan quasi entstanden. Der hieß Atomics von meinem Kumpel. Mhm. Der hat den Namen erfunden. Und dann habe ich so ein bisschen das daraus gemacht. Erst mit einem C tatsächlich gestartet. Aber wie gesagt, da hat mich kein Schwanz gefunden. Deswegen mit 2C und auch alles klein geschrieben. Fand ich cool einfach. Ja.
Nein, hätte ja jetzt sein können, dass das ein Wortspiel aus, weiß ich nicht, Atom und Mike ist oder was weiß ich.
Ja, nicht schlecht. Können, nee, klar. Also ich bin halt auch explosiv. Wie eine Atomexplosion, ja. Jawohl. Passt also im Nachhinein. X, also Twitter, auch einfach Atomic 0805. Genau, ansonsten überall Atomic, so wie man es hier sieht. Wer sich dafür interessiert, kann gerne vorbeischauen.
Jawohl. Die Links also zu allen einzelnen Plattformen, die schmeißen wir natürlich in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, so als Schlusswort, sag mal, was steht bei dir noch so an? Können wir uns auf neue Tracks freuen? Release du ein Album oder was hast du in naher Zukunft noch vor?
Mhm. Also ich bedanke mich erstmal, dass ich da sein darf. War mega nice. Und ich sitze tatsächlich gerade an einem Album. Ich plane das dieses Jahr noch zu releasen. Ich habe mir eigentlich ein Date für Juli gesetzt. Aber da ist es auch so, ich will mich jetzt nicht auf Krampf einschränken und das so schnell fertig machen. Ich möchte das aber dieses Jahr noch machen. Da kommt also noch einiges. Also wer sich
wie
da...
Wie lange sitzt man denn an einem Track?
Das ist unterschiedlich. Also das Journalistenpack hatte ich in einer Stunde geschrieben. Noch eine Stunde aufgenommen und alles. Also das Ding war von 0 bis 100 in 2 Stunden fertig. Mhm. Da hast du andere Tracks, weil das war so emotional, weißt du? Und da schreibt sich das von selber. Du Du hast aber auch andere Tracks, da schreibe ich wirklich einen Text und dann rappe ich den ein. Da hast du Lieder, da entsteht der Text beim Rappen, also von 2 Stunden bis Tage, Wochen.
Ja. Okay.
Genau, aber neues Album kommt, oder erstes quasi sogar überhaupt, dieses Jahr, doch, ja. Mal super. Schauen, ob ich noch die EZB anzünde oder so.
Ja, super. Dann würde ich vorschlagen, da soll dir einfach nur jeder auf beziehungsweise Twitter folgen und dann kann man das ja live verfolgen. Außerdem lohnt sich das sowieso. Es ist nämlich ein Twitter, also auf Twitter sind die Bitcoiner immer groß unterwegs und ich würde sagen, da bist du wahrscheinlich, also von den Bitcoinern, denen ich folge, und ich folge vielen Bitcoinern, bist du neben Markus Thurm auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbilder auf Twitter.
Nice, danke.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.